Gesegneten Abend. Ich sollte mich kurz vorstellen. Also ich komme aus der Schweiz. Meine Frau heißt Marlies. Wir haben 4 Kinder. Zwei sind aus Rumänien. Eine ist aus Österreich. Einer ist aus der Schweiz. Wir wohnen seit 20 Jahren in der Schweiz. Und wie Sie gemerkt haben, ich bin kein Schweizer. Ich bin ein Österreicher. Und wir haben vor vielen Jahren, etwa in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahren, in Österreich gab es eine kleine Erweckung. Das heißt, es kamen einige Menschen zum Glauben. Erweckung heißt nicht Hunderte in Österreich. Österreich ist zum Großteil katholisch. Ich war auch katholisch. Und da freut man sich, wenn 10 Leute zum Glauben kommen in einem Ort, dann ist das schon eine kleine Erweckung. Nun, es kamen hier einige zum Glauben durch einen Schweizer Missionar. Ich durfte mit 17 Jahren zum Glauben kommen. Wir haben dort einige Gruppen entstanden im Salzburger Land, einige Kreise von Christen. Und ich wollte damals dem Herrn dienen, habe mir überlegt, was ich tun soll und bin dann in die Schweiz zu studieren. Ich wollte Griechisch und Hebräisch und Aramäisch studieren. Das habe ich dann auch getan. Und dann wurde es doch noch länger, habe ich dann ein Theologiestudium angeschlossen. 3 Jahre lang bin ich wieder zurückgekommen nach Österreich. 14 Jahre später bin ich wieder in die Schweiz und habe dann nochmal ein Jahr weiter studiert, dort an der Akademie in Basel. Und da habe ich den Professor Herbert Janssen kennengelernt. Das heißt, den habe ich vorher schon kennengelernt. Vielleicht kennen Sie den Namen Herbert Janssen. Der soll schon hier gewesen sein, habe ich gehört, in diesen Räumen oder in dieser Stadt jedenfalls. Und der Herr hat es geführt, dass ich mit ihm eine Zusammenarbeit habe seit 1999. Er wurde damals gefragt, ob er denn all seine Übersetzungen mit ins Grab nehmen möchte. Er hat ja immer wieder die Bibel übersetzt. Wenn er gepredigt hat, hat er immer aus dem Griechischen und aus dem Hebräischen übersetzt. Und die Leute haben ihn gefragt, ob er das nicht der Nachwelt hinterlassen will. Und dann hat er sich die Zeit genommen und hat seine Sachen gesammelt. Und ich habe das dann gelesen. Und ich habe ihn gefragt, ob man das nicht verbessern könnte. Und so entstand eine Zusammenarbeit mit ihm. Nach 10 Jahren konnten wir das Neue Testament, so wie das hier ist, das Neue Testament und die Psalmen herausgeben. In 2 Monaten wollen wir eine dritte Auflage herausgeben mit den Sprüchen. Das Anliegen war, das Wort Gottes möglichst textgetreu, möglichst wortgetreu auf Deutsch zu übersetzen und einfach den Geschwistern eine Hilfe in die Hand zu geben. Ich bin dann, der Herr hat es so geführt, ab dem Jahr 2000 recht viel gereist in verschiedene Länder, in den Osten, in Rumänien, Ungarn, dann auch Moldawien und Ukraine und später sogar Kasachstan und sogar Sibirien, hat der Herr Türen geöffnet, jeweils im Winter. Und im Sommer durfte ich dann russlandsdeutsche Gemeinden besuchen in Deutschland. Und auf irgendeinem Wege bin ich auch nach Harsewinkel gekommen. Ich bin hier das erste Mal, das heißt, ich war schon hier bei der Aquila-Konferenz. Aber ich kenne Sie noch nicht und ich freue mich, dass Sie mich aufnehmen in Ihrer Mitte, dass wir eine Zeit lang Gemeinschaft haben können, dass wir das Wort Gottes betrachten. Das Thema, das ist allerdings eine ziemlich große Herausforderung, das Daniel-Buch, denn man kann ja nicht das ganze Daniel-Buch in kurzer Zeit durchnehmen. Wir werden uns konzentrieren auf die schwierigen Kapitel, das heißt auf die Kapitel 2 und die Kapitel 7 bis 12. Und ich werde auch einige Folien zeigen. Deshalb werde ich, wenn Ihnen das nicht, wenn Ihnen das recht ist, möchte ich dann von dem Tisch dort drüben sprechen. Aber bevor wir das tun, schlagen wir auf Daniel Kapitel 2. Daniel war einer der Weggeführten. Daniel war einer der Noblen, der Edlen, die im Jahre 605 vor Christus von dem Nebukadnezar weggeführt wurden nach Babylon. Er kam dort an den babylonischen Hof. Dort wurde er unterwiesen in der Lehre der Babylonier und auch in der Sprache der Babylonier. Und dort hat der Herr ihm besonderes Verständnis gegeben. Und es heißt hier in Kapitel 1, Vers 21, Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyrus. Also Daniel kam als junger Mensch nach Babylonien und dann blieb er die ganze babylonische Zeit bis zu dem persischen König Kyrus dort, das heißt wohl 70 Jahre. Und 70 Jahre, das heißt, er war junger Mensch, vielleicht war er 17 Jahre, als er weggeführt wurde, und 87, als er dann schließlich den Perserkönig Kyrus noch erlebte. Und er lebte bis ins dritte Jahr, mindestens bis ins dritte Jahr des Königs Kyrus. Also ist gut möglich, dass Daniel 90 Jahre alt wurde. In Kapitel 2 lesen wir von einem Traum des Königs. Da heißt es in Kapitel 2, Vers 1, im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar einen Traum, durch den sein Geist beunruhigt wurde und sein Schlaf war dahin. Nun, der Schlaf war dahin, nicht der Traum. Früher dachte ich immer, der Traum war dahin und der arme König wusste den Traum nicht mehr und fragte jetzt die Leute, ob sie ihm helfen könnten, den Traum wiederzufinden. Aber das war nicht der Fall. Der Schlaf war dahin, der Traum nicht. Den Traum hat er nicht vergessen. Er wusste sehr wohl, was er geträumt hatte. Und der König befahl, dass man die Gelehrten und die Beschwörer und die Zauberer und die Chaldäer rufen sollte, um dem König seine Träume kundzutun. Und sie kamen und traten vor den König. Da sagte der König zu ihnen, Vers 3, ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, aufgewühlt, um den Traum zu erkennen. Und die Chaldäer sagten zu dem König auf Aramäisch, König, lebe ewiglich, sage deinen Knechten den Traum, so werden wir die Deutung anzeigen. Also dort in Babel gab es ja eine Reihe von Zukunftsdeutern und Traumdeutern und die bekamen vom König hohen Lohn, hohe Gehälter. Und nun kam der Test, ob sie ihre Gehälter auch wert waren, ob sie das auch wirklich verdienen. Und der König dachte sich, dass der Traum, den ich hatte, der ist so wichtig und er war sehr beunruhigt. Und er musste auf Nummer sicher gehen, dass diejenigen, die ihm den Traum deuten, die Wahrheit sagen. Deshalb sagte der König, sie sagen, bitteschön, sag uns den Traum und dann werden wir die Deutung kundtun. Das ist ja kein Problem für die Zauberer und Traumdeuter, denn sie haben ja immer vorgegeben, sie hätten besondere Beziehungen zur anderen Welt und zu den Götzen. Und sie könnten jeden Traum deuten. Vers 5, der König antwortete und sagte zu den Chaldäern, die Sache ist von mir fest beschlossen. Wenn ihr mir den Traum und seine Deutung nicht kundtut, sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser sollen zu Misthaufen gemacht werden. Hier merken wir, dass der König sehr ernst war. Er wusste nämlich, er kannte seine Leute und er war sich nicht so ganz sicher, ob sie immer wirklich die Wahrheit sagen würden. Denn es ist ja leicht, dem König irgendwas zu sagen. So eine Traumdeutung kann ja niemand überprüfen. Hier aber droht er ihnen mit einer ganz schlimmen Drohung. Vers 6, wenn ihr aber den Traum und seine Deutung anzeigt, sollt ihr Geschenke und Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum gebt mir den Traum und seine Deutung an. Sie antworteten zum zweiten Mal und sagten: Der König sage seinen Knechten den Traum, so werden wir die Deutung angeben. Der König antwortete: Ich weiß genau, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass von mir das Wort kundgegeben ist. Wenn ihr mir den Traum nicht kundtut, ist dies eine das Urteil über euch. Denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und verderbte Rede von mir zu sprechen, bis die Zeit sich ändere. Darum sagt mir den Traum, dann werde ich wissen, dass ihr mir die Deutung angeben werdet. Nebukadnezar war sehr schlau. Nebukadnezar wusste genau, die einzige Möglichkeit zu erfahren, ob sie wirklich übernatürliche Fähigkeit haben, Träume zu deuten, ist die, dass sie die übernatürliche Fähigkeit haben, meinen Traum zu wissen. Zu wissen, was ich geträumt habe, ohne dass ich es ihnen sage. Traumdeuten erfordert übernatürliche Weisheit. Und die haben ja immer gesagt, wir machen das schon, König, kein Problem für uns. Nun, hier kommt es jetzt raus. Die Chaldäer antworteten vor dem König und sagten, kein Mensch ist auf dem Erdboden, der die Sache des Königs anzeigen könnte, weil kein großer und mächtiger König jemals eine Sache wie diese von irgendeinem Gelehrten oder Zauberer oder Chaldäer verlangt hat. Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Und es gibt keinen anderen, der sie vor dem König angeben könnte, als nur die Götter, deren Wohnung nicht bei Fleische ist. Vorher hatten sie behauptet, Träume deuten kein Problem. Wir haben ja besondere Beziehungen. Und jetzt sagen sie, o König, noch nie hat jemand so etwas verlangt von seinen Untertanen. Einen Traum, den muss man ihnen zuerst sagen, bevor sie ihn deuten können. Sowas kann niemand, zu wissen, was du geträumt hast. Das können nur die Götter. Und wir haben ja keine Beziehung zu den Göttern. Und die Götter offenbaren sich ja nicht. Woher sollen wir dann wissen, was du geträumt hast? Vers 12. Hierüber wurde der König zornig und er grimmte sehr und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und die Verfügung ging aus und die Weisen waren daran, getötet zu werden und man suchte Daniel und seine Gefährten, um sie zu töten. Jetzt ist es heraus, jetzt ist es klar, sie sind alles Lügner und Betrüger. Und er ist so zornig über seine Zauberer und Wahrsager, dass er sie jetzt alle töten lässt. Und da ja Daniel und seine Freunde auch zu diesen vornehmen Weisen in Babylon gehörten, sollten sie auch getötet werden. Vers 14, da erwiderte Daniel mit Verstand und Einsicht dem Arioch, dem Obersten der Leibwache des Königs, der ausgezogen war, die Weisen von Babel zu töten. Er antwortete und sagte zu Arioch, dem Oberbeamten des Königs, warum das strenge Urteil vom König? Da teilte Arioch die Sache dem Daniel mit. Und Daniel ging hinein und er bat sich von dem König, dass er ihm eine Frist gewähren möge, um dem König die Deutung anzugeben. Hierauf ging Daniel in sein Haus und er teilte die Sache seinen Gefährten Hanania, Misael und Asaria mit, auf dass sie von dem Gott des Himmels Barmherzigkeit erbitten möchten, wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Das große Thema, um das es hier geht, ist die Frage, gibt es einen Gott, der sich offenbart? Gibt es einen Gott, der sich offenbart und der die Geschichte offenbart und der die Zukunft offenbart? Viele Menschen, die das Daniel-Buch gelesen haben, haben gesagt, es gibt keinen Gott, der die Zukunft offenbart. Und sie haben gesagt, das Daniel-Buch, dem kann man nicht vertrauen. Das wurde im Nachhinein geschrieben. Nachdem alles geschehen ist, was da vorausgesagt wurde, hat man irgendwann später das Daniel-Buch geschrieben. Denn es gibt keine Offenbarung und es gibt keinen Gott, der sich offenbart. Nun, allein das Kapitel 2 widerspricht dem schon. Daniel, er ist der, der weiß, dass dasjenige, was hier von den Wahrsagern verlangt worden war, das können die Wahrsager nicht tun. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der sich offenbart. Und genau deshalb kommt er zu diesem Gott im Himmel, der sich offenbart. Vers 19. Hierauf wurde dem Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel hob an und sagte: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Also die Weisheit Gottes. Die Weisheit gehört Gottes und die Macht gehört Gottes. Auch die Weisheit, die ich brauche, um zu verstehen, ist von Gott. Und die Macht, mich ans Ziel zu bringen, ist von Gott. Überhaupt Macht und Weisheit, das sind beides Dinge, die der Christ dringend braucht. Dringend in einer Zeit wie der unseren, wo wir heute leben. Wir brauchen Weisheit und wir brauchen Kraft. Und Daniel erinnert uns hier, das ist alles, die Quelle der Weisheit und die Quelle der Macht, das ist alles bei Gott zu suchen. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Er sagt, wir verkündigen Christus, den Gerufenen, denen, die gerufen sind, Juden und Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 1. Korinther 1, Vers 24. Dort ist die Quelle. Ja, wie geht es weiter mit Daniel? Daniel betet hier. Er ändert, Vers 21, und er ändert Zeiten und Zeitpunkte. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Daniel preist den Gott dafür, dass er der Herr der Geschichte ist. Und wissen Sie, welcher Daniel? Das ist der Daniel, dessen König abgesetzt wurde und verschleppt wurde nach Babylon. Und Daniel mit ihm. Und Gott preist dem Himmel, Entschuldigung, Daniel preist Gott im Himmel dafür, dass er auf dem Thron sitzt und dass er alles lenkt, auch die Geschichte Israels, auch die Tatsache, dass Israel verschleppt wurde und der König abgesetzt wurde. Er, Gott, setzt Könige ab. Er, Gott, setzt Könige ein. Daniel preist Gott, dass Gott Nebukadnezar eingesetzt hat. Und er demütigt sich unter die göttlichen Züchtigungen. Wir lesen weiter. Wir sind in Daniel 2, Vers 21 in der Mitte. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis denen, die einsichtig erkennen. Er ist, der das Tiefe und das Verborgene offenbart. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, lobe und rühme ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mir jetzt kundgetan hast, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns die Sache des Königs kundgetan. Vers 24. Daraufhin ging Daniel zu Arioch hinein, den der König bestellt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er ging hin und sagte zu ihm so: Bringe die Weisen von Babel nicht um. Führe mich vor den König und ich werde dem König die Deutung angeben. Das war sehr freundlich von Daniel. Er hätte auch sagen können, diese bösen, okkulten Wahrsager, die sollten schleunigst umgebracht werden. Bring sie nur weiter um. Nein, er sagt, bring sie nicht um. Daniel weiß, dass Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird. Und Daniel will, dass auch diese Menschen nicht einfach umkommen. Sie sollen die Wahrheit erfahren. Führe mich vor den König, ich werde dem König die Deutung angeben. Vers 25. Da führte Arioch eilends Daniel vor den König und sagte zu ihm so: Ich habe einen Mann unter den Weggeführten von Juda gefunden, der dem König die Deutung kundtun wird. Der König hob an und sagte zu Daniel, dessen Namen Belshazzar war: Bist du imstande, den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung mir kundzutun? Der König war selber ziemlich erstaunt, offensichtlich. Vers 27. Daniel antwortete vor dem König: Das Geheimnis, das der König verlangt, können Weise und Beschwörer und Gelehrte und Wahrsager dem König nicht angeben. Aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und der tut dem König Nebukadnezar kund, was sein wird in der letzten Zeit der Tage. Gott ist ein Gott, der sich offenbart. Gott ist imstande. Der Nebukadnezar fragte, bist du imstande? Und Daniel sagte, Gott ist imstande. Gott kann. Und er möge dem König helfen. Es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und er hat dem König kundgetan, was sein wird in der letzten Zeit der Tage. Übrigens, dieser Ausdruck, ich weiß jetzt nicht, wie in Ihrer Bibel, wie das übersetzt ist, aber vielleicht Ende der Tage. Aber der Ausdruck bedeutet nicht das, was wir vielleicht vermuten. Der Ausdruck, der hier steht, was geschehen wird in der letzten Zeit der Tage, kann auch übersetzt werden in der Spätzeit der Tage. Also das heißt in der späteren Zeit der Tage. Gemeint ist nicht, was am Ende der Welt geschehen wird. Das ist nicht das Thema. Es ist gemeint, was in ferner Zukunft geschehen wird. Er spricht nämlich von dem Untergang des Babylonischen Reiches. Das ist noch in ferner Zukunft, oder? Das ist noch 70 Jahre voraus. Das ist noch lange, 70 Jahre. Und dann spricht er von dem Medo-Persischen Reich, spricht er von dem Alexanderreich und so weiter. Er spricht von fernen Reichen in ferner Zukunft, 300 Jahre, 200 Jahre in der Zukunft, also weit, weit in der Zukunft, von damals gesehen. In der letzten Zeit der Tage, also besser in der späten Zeit der Tage, in einer fernen, fernen Zeit. Übrigens, dieser Ausdruck kommt sehr oft vor im Alten Testament und bezieht sich oft einfach auf die spätere Geschichte. Zum Beispiel im Segen Jakobs, 1. Mose 49, können Sie das nachlesen? Da Jakob sprach über die letzte Zeit. Und was spricht er? Über die Rubeniter und die Gaditer und die Manassiter und Ephraimiter und Josephiter, über die Stämme, welche Stämme das sein werden, welchen Charakter sie haben werden im Land Israel, diese Völker, die Stämme Israels. Also, das ist hier gemeint. Es geht um eine ferne Zeit, aber nicht allzu ferne. Vers 28 in der Mitte, dein Traum und die Gesichter deines Hauptes auf deinem Lager waren diese. Dir, König, stiegen auf deinem Lager Gedanken auf, was später nach diesem geschehen werde. Später nach diesem, das heißt einfach in der Zukunft. Der König dachte also wohl über die Zukunft seines Königreiches nach. Und während er so nachgedacht hat, hat ihn das in seinen Gedanken beschäftigt und dann hat er geträumt darüber. Und Gott hat ihm einen besonderen Traum, in einem Traum ist etwas Besonderes geoffenbart. Wir lesen weiter. Wir sehen in Vers 29 in der Mitte. Und der, der die Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Mir aber ist nicht durch Weisheit, die in mir mehr als in anderen Lebenden wäre, dieses Geheimnis geoffenbart worden, sondern deshalb, damit man dem König die Deutung kundtue und dir die Gedanken deines Herzens kenntlich werden. Vers 31. Du, König, schautest und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war schrecklich. Dieses Bild, sein Haupt war von feinem Golde, seine Brust, seine Arme von Silber, sein Bauch und seine Lenden von Erz, seine Schenkel von Eisen und seine Füße teils von Eisen und teils von Ton. Du schautest, bis ein Stein sich losriss, nicht durch Hände, also nicht durch Menschenhände, und das Bild auf seine Füße von Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, das Erz, das Silber und das Gold zermalmt. Und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen. Vers 35 immer noch in der Mitte. Und der Wind trug sie hinweg und es wurde keine Spur von ihnen gefunden. Und der Stein, der das Bild geschlagen hatte, wurde zu einem großen Berge und füllte die ganze Erde. Das ist der Traum. Und seine Deutung wollen wir vor dem König ansagen. Und jetzt kommt die Deutung. Vers 37. Du König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Herrlichkeit gegeben hat. Und überall, wo Menschen, Söhne, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt von Gold. Daniel betont hier, dass Nebukadnezar seine Königsherrschaft von Gott bekommen hat, direkt von Gott. Und Nebukadnezar ist von diesem Standbild, das er hier sieht, das Haupt. Das heißt, er als der Vertreter seines Reiches, er ist der Repräsentant, der das Reich darstellt. Ja, der König steht für das Reich. Du bist das goldene Haupt. Das heißt, das Haupt stellt also Babylonien dar, das neue babylonische Weltreich. Übrigens, das war ein gewaltiges Reich, ich darf es gleich zeigen auf der Karte. Ein Großreich, das entstanden ist, als die Babylonier die Assyrer besiegt haben. Die Assyrer waren damals eine starke Macht im heutigen Irak-Iran. Und dort haben die Babylonier nun die Assyrer besiegt und sie haben auch die Ägypter besiegt. Das war eine gewaltige Schlacht bei Karkemisch im Jahre 605 vor Christus. Und so wurde Ägypten, kam in die Hand Babylons, Assyrien kam in die Hand Babylons und so entstand das erste große Weltreich. Möchtest du es zeigen? Jetzt kommen. Hier sehen Sie das babylonische Weltreich, wenn Sie hier diese lila Karte anschauen. Da sehen Sie, dass Babylonien, das herrscht hier über all diese Länder, die wir aus dem Nahen Osten kennen, Israel natürlich auch. So in der Mitte links wäre also Israel gewesen. Ägypten ganz unten im Süden. Ägypten wurde eingenommen und das Assyrische Reich ganz oben im Norden. Und das ganze Zweistromland, also der heutige Irak, das Zweistromland, all das war das babylonische Weltreich. Und dieses Weltreich dauerte vom Jahr 605 bis zum Jahr 539. Also wenn Sie das nachrechnen, dann sehen Sie, das sind fast 70 Jahre. Es sind nicht genau 70 Jahre, aber in der Bibel ist das öfters so. Die Bibel liebt Zahlenspiele und da sind die Zahlen oft nicht ganz so buchstäblich zu nehmen, sondern hier, wenn wir nachrechnen, das sind eigentlich 66 Jahre oder 67 Jahre, je nachdem, wie man zählt. Aber die Bibel sagt 70 Jahre. Wir werden diese Weissagung später dann noch lesen. Aber wir merken uns jetzt mal 70 Jahre babylonisches Weltreich. Nebukadnezar selber regierte sehr lange, vom Jahr 605 bis zum Jahr 562, das ist 43 Jahre lang. Und dann kamen andere an die Reihe wie Nabonid und sein Sohn und dessen Sohn Belsazar. Nabonid war der Schwiegersohn des Nebukadnezar und Belsazar war also der Enkelsohn von Nebukadnezar. Aber unter Belsazar wurde dann Babylonien zerstört und das nächste Reich, das dann kam, war das Medo-Persische Weltreich. Dauerte vom Jahr 539 bis etwa zum Jahr 334 oder 333. Wenn Sie Geschichte hatten in der Schule, dann wissen Sie noch 333 bei Issos Keilerei. Da war der Alexander von Makedonien, hat den letzten Perserkönig vernichtend geschlagen. Ja, ist leicht zu merken, 333. Da kamen dann das war das Reich der Meder und Perser und nach dem Reich der Meder und Perser kam dann das Reich Alexanders von Makedonien. Das war das griechische Reich. Ja. Aber wir lesen jetzt zuerst mal weiter im Text. Oder nein, eine kleine Einzelheit noch hier auf der Folie. Wenn Sie hier sehen, ich habe hier noch unten, da heißt es 70 Jahre babylonische Gefangenschaft. Von 605 bis zum Jahre 538 ging das. Das war die Zeit, in der die Juden in der Knechtschaft waren. Das heißt, sie waren weggeführt worden von Israel nach Babylonien und verstreut in die vielen Völker, ins ganze Vielvölkerreich. Es waren ja 127 Völker dort. Und das ist nicht so zu verstehen, dass die Juden an einem Tag alle verschleppt wurden. Nein, im Jahre 605 wurden nur 3000 Juden verschleppt. Da war Daniel und seine Freunde dabei. Das war die Oberschicht und Daniel war aus hohem Hause, Adelige. Und dann war die zweite Wegführung, das war im Jahre 597 vor Christus. Da wurden die Beamtenschicht und viele Soldaten und andere weggeführt, und dann im Jahre, das waren 10.000 Leute, und dann im Jahre 587, das war das Jahr, an dem Jerusalem zerstört wurde und der Tempel zerstört wurde, in diesem Jahr 587 wurde die Masse des Volkes auch weggeführt, das waren wahrscheinlich weit mehr als 10.000 Leute. Und also in drei Stufen, später sogar noch einmal im Jahre 582 gab es noch eine vierte Wegführung. Also immer schrittweise wurde das Volk nach Babylon verschleppt. Barfuß mussten sie durch den heißen Sand gehen, bis sie ihre Füße nicht mehr spürten, weil sie verbrannt waren. Das ist die sogenannte 70-jährige babylonische Gefangenschaft Israels. Nun, der letzte Teil hatte nicht 70 Jahre, der letzte Teil hatte nur 40 Jahre. Aber es war trotzdem, man nennt es trotzdem die 70-jährige babylonische Gefangenschaft. Und wenn wir betrachten jetzt also gerade das Daniel Kapitel 2, und wir werden heute, wenn wir noch Zeit finden, auch so noch ein bisschen noch weiterschauen, oder morgen, Daniel Kapitel 7, da geht es beide Male um vier Weltreiche. Und diese vier Weltreiche, die sind jetzt die, die uns interessieren. Entschuldigung, ich muss hier gerade. Ja, hier haben wir also dieses Standbild. Und das Standbild stellt vier Reiche dar. Und wir haben erfahren, das erste, das Haupt von Gold, das war also Nebukadnezars Reich, das heißt das Babylonische Reich. Hier noch einmal, das Babylonische Reich. Die Karte stimmt ja nicht ganz, denn das Nildelta gehört auch noch dazu und Ägypten, aber gut. Und dann das zweite, also das ist das Haupt, das goldene Haupt von dieser Statue. Und dann das zweite, da heißt es jetzt, und nach dir, Vers 39, nach dir wird ein anderes Königreich aufstehen. Nach dir, das muss man sich vorstellen, was für ein Schock das war für den König. Denn er dachte sich, sein Weltreich wird ewig bestehen. Aber hier erfährt er, es gibt ein nach dir, o König, kommt ein anderes Reich. Nun, das andere Reich, das erfahren wir später im Danielbuch, das war das Medo-Persische Reich. Das Medo-Persische Reich, hier sehen Sie es grün, war ein Riesenreich, erstreckte sich von Makedonien bis fast nach Indien, an den Fluss Indus, und nach Ägypten und an den Kaukasus, ans Kaspische Meer und so weiter. Also ein riesengroßes Reich, das die Meder und die Perser eingenommen hatten ab dem Jahre 539, als sie Babylon besiegten. Und dann geht es weiter. Vers 39, nach dir wird ein anderes Reich aufstehen, niedriger als du. Übrigens, das Medo-Persische Reich war niedriger als das Babylonische Reich. Warum niedriger? Weil es nicht so stark war in der Macht. Obwohl es größer war, war die Staatsmacht geringer. Wie soll man das verstehen? Nun, das war so, der König Nebukadnezar, das war ein König, ein absoluter König, der über alles herrschte und der alles bestimmen konnte. Man nennt das absolute Monarchie. Aber das nächste Reich, das Medo-Persische Reich, das war eine konstitutionelle Monarchie. Das bedeutet, der König hat nicht alle Macht, sondern alle Macht gehört dem Gesetz. Das Gesetz ist die höchste Macht im Staate und der König muss sich auch unter das Gesetz beugen. Das Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Es war also in dem Sinne niedriger als das Babylonische, aber größer an Ausdehnung. Das Dritte Reich war dann das Makedonische Reich. Das wird hier, von dem heißt es hier, wir sind immer noch in Vers 39, und ein anderes, drittes Königreich von Erz, das über die ganze Erde herrschen wird. Also das dritte Reich erstreckt sich über die ganze Erde. Der Ausdruck ganze Erde bedeutet einfach die Erde, soweit man sie kannte. Also die damals bewohnte Welt, soweit man sie halt kannte. Übrigens auch das Medo-Persische Reich war auch über die ganze Erde. Können Sie nachlesen in Daniel Kapitel 6, Darius herrschte über die ganze Erde, liest man dort. Auch das Babylonische Reich war über die ganze Erde. Können Sie nachlesen in Daniel Kapitel 4. Dort wird von Nebukadnezars Reich gesagt, es herrscht über die ganze Erde. Also diese Reiche sind alle über die ganze Erde. Also das Makedonische Reich, das heißt hier ein anderes, drittes Königreich aus Bronze oder man kann auch übersetzen Kupfer oder Erz, das über die ganze Erde herrschen wird. Und jetzt dürfte ich Sie bitten, mit mir einen Abstecher zu machen in Daniel Kapitel 11. Denn wir brauchen jetzt, um ein rechtes Verständnis zu haben von diesen vier Reichen, brauchen wir unbedingt einen Vergleich zwischen Daniel 2 und Daniel 11. Und deshalb schlagen Sie mit mir, oder Sie können auch mit mir mitlesen, wenn Sie möchten. Daniel Kapitel 11 ist nämlich auch von derselben Sache die Rede. Und das hilft uns. Das war für mich eine ganz frische Entdeckung, ist noch gar nicht so lange her, zu erkennen, dass man, um das Daniel Kapitel 2 zu verstehen, braucht man nicht alles Mögliche wissen, man muss nur das Danielbuch kennen. Das Danielbuch selber erklärt sich selbst. Das Danielbuch selber macht klar, wer die vier Reiche sind. Also, wenn Sie mit mir lesen, dort in Daniel Kapitel 11, dort heißt es, das Königreich Griechenland, ein tapferer König wird aufstehen und er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Gutdünken handeln. Nach dem Medo-Persischen Reich, das ist in Kapitel 11, Vers 1 und 2 erwähnt, ganz kurz, nach dem Medo-Persischen Reich kommen ein paar persische Könige und nachdem diese persischen Könige geherrscht haben, dann heißt es, dann kommt das Königreich Griechenland. Und da heißt es, ein tapferer König wird aufstehen und er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Gutdünken handeln. Nun, die Geschichte sagt uns, wer dieser König ist. Und sogar das Danielbuch sagt nicht seinen Namen, aber es sagt der erste König. In Daniel Kapitel 8, Vers 20. Sie brauchen das jetzt nicht aufzuschlagen. Ich will nur sagen, das Danielbuch selber hilft uns weiter. Der erste König dieses neuen Reiches, das war ein ganz großer König. Nun, so groß. Er war körperlich vielleicht gar nicht so groß, aber er war sehr, sehr mächtig. Er hat nämlich in Blitzeseile das ganze persische Reich erobert. Dieser Mann hieß Alexander von Makedonien. Der wurde auch in der Geschichte bekannt als der sogenannte Alexander der Große. Ein tapferer König und er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Gutdünken handeln. Und nachher, welches Reich kommt nach dem Alexander dem Großen? Nun lesen wir im Text in Daniel 2, dass, wenn Sie mir wieder zurückgehen mit mir zu Daniel Kapitel 2, dann lesen wir da weiter. Ich habe den Text sogar hier auf der Folie. Ein viertes Königreich aber wird stark sein wie Eisen, deshalb, weil das Eisen alles zermalmt und zerschlägt und wie das Eisen das alles zertrümmert, wird es alle jene zermalmen und zertrümmern. Und in Daniel 11 können wir gerade mitlesen, in Daniel 11, Vers 4, was steht nachher, nach dem Alexander, den Makedonier? Und sobald er aufgestanden ist, wird sein Königreich zertrümmert werden und nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt werden, aber nicht für seine Hinterbliebenen, also für seinen Sohn und für seine Enkelkinder, und nicht entsprechend der Macht, mit der er geherrscht hat, denn sein Königreich wird zerstört und anderen zuteil werden unter Ausschluss von jenen. Und es wird mächtig werden, der König des Südens und so weiter. Jetzt brauchen wir nicht weiterlesen. Machen wir hier Pause, singen wir kurz ein Lied und dann wollen wir hier fortfahren. Wir sind immer noch bei dem Vierten Reich. Was ist das Vierte Reich? Oh, da gibt es ganz verschiedene Auffassungen darüber, aber wir wollen heute nicht irgendwelche Auffassungen studieren. Wir wollen heute schauen, was sagt eigentlich das Wort Gottes und gibt es im Wort Gottes Hinweise, die uns zeigen, was das Vierte Reich ist. Also eins ist einmal sicher, das Dritte Reich wird zerschlagen. Da steht in Kapitel 11 vom Daniel, 11, Vers 4 und 5, dieser Alexander, der dieses Reich so schnell erobert hat, kaum war er am Höhepunkt seiner Macht, wird es zerschlagen. Alexander war wohl erfolgreich wie kaum ein anderer in der alten Geschichte und er hat ein Riesenreich von 3,2 Millionen Quadratkilometer errichtet. Und er ist mit seinen Soldaten so weit in den Osten gezogen, dass die Soldaten gesagt haben, jetzt gehen wir keinen Schritt mehr weiter, denn irgendwo bricht die Erde ab und dann fallen wir alle runter. Wir sind am Ende der Welt angelangt. Nun, dann zog er wieder zurück und er hatte vor, Arabien einzunehmen und Nordafrika, das Reich der Karthager und Libyen. Er wollte die ganze Welt, soweit man sie irgendwie kannte, unter eine Macht, unter sich selber. Und da war er in Babylonien und hatte einige Nächte durchgezecht und getrunken. Und dann bekam er Fieber und Gott hat ihn erlegt in einer einzigen Nacht. Er starb. Der Mann, der seinen Leuten immer zurief, besiegt eure Furcht und es wird euch nichts besiegen. Er selbst wurde besiegt durch das Fieber. Der Mann hat die ganze Welt erobern wollen und hat nur Scherben hinterlassen. Es heißt ja, sobald er aufgestanden ist, wird sein Königreich zertrümmert werden. Beachten Sie bitte die Wörter. Zertrümmert. Nach den vier Himmelsrichtungen. Zerteilt. Und zerstört. Lesen Sie in Vers 4. Sein Königreich wird zerstört und anderen zuteil werden. Also Alexanders Reich war ganz kurz, nur 12 Jahre lang, und es wurde zerstört, zertrümmert, zerteilt und zerstört. Das war das Ende des griechischen Reiches Phase 1, des griechischen Reiches unter Alexander. Und was geschah jetzt? Wir lesen weiter. Vers 5, und es wird mächtig werden, der König des Südens, wenn Sie seinen Namen wissen möchten, der hieß Ptolemaios der Erste. Und es wird mächtig werden, der König des Südens, und einer von seinen Obersten, der hieß Seleukos der Erste, der spätere König des Nordens, der wird über ihn hinaus mächtig werden und wird herrschen, und seine Herrschaft wird eine große Herrschaft sein. Wir erfahren jetzt, dass das Reich Alexanders zerteilt wird. Nun, die zwei wichtigsten Teile waren das Reich des Königs des Südens und das Reich des Königs des Nordens. Die anderen waren nicht von großer Bedeutung. Die anderen zwei Reiche, es gab insgesamt 4. Das Reich von Lysimachos bestand 20 Jahre und wurde dann vom König des Nordens eingenommen. Und das Reich des Alexandros, das war so weit im Westen, das war die griechische Halbinsel Peloponnes und Achaia. Das war also ein kleiner Teil, der war nicht wichtig. Aber die zwei großen Reiche waren das Reich des Königs des Südens, das war das ägyptische Reich unter dem Ptolemaios. Und das andere war das Reich im Norden, das war ein Riesenreich, fast so groß wie Alexanders Reich. das Reich des Seleukus. Man nennt das das Seleukidenreich. Vielleicht haben Sie das noch nie gehört. Sie müssen sich das auch nicht merken. Aber es ist einfach, ich möchte nur erklären, was das vierte Königreich, das vierte Weltreich ist. Ja? Achten wir noch weiter. Wir lesen weiter in Daniel Kapitel 2, Vers 41. Und dass du die Füße und die Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen gesehen hast, bedeutet, es wird ein geteiltes Königreich sein. Achten Sie bitte, was hier steht. Es wird ein geteiltes Königreich sein, nicht werden. Nicht, es wird irgendwann nach 100 Jahren und nach 500 Jahren wird es einmal ein geteiltes Königreich werden. Nein, es steht hier, es wird ein geteiltes Königreich sein. Das heißt von Anfang an. Genau wie die Füße dieser Statue von Anfang an geteilt waren, in zwei Teile. Es wird ein geteiltes Königreich sein, aber von der Festigkeit des Eisens wird in ihm sein, weil du Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast und die Zehen der Füße teils aus Eisen und teils aus Ton bedeuten, großenteils wird das Königreich stark sein und teils wird es zerbrechlich sein, dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, bedeutet, sie werden sich durch Menschensamen mischen, aber aneinander haften werden sie nicht. Gleich wie Eisen sich mit Ton nicht vermischt. Was lernen wir hier? Wir lernen erstens, dass das Nachfolgereich nach Alexander von Anfang an ein geteiltes Reich ist. Zweitens, wir lernen, dass der eine Teil stärker ist als der andere Teil. Der eine ist Eisen, der andere ist Ton. Eisen ist stärker als Ton. Nun, welcher Teil war stärker und welcher war schwächer? Das Reich des Königs von Süden, das ägyptische, das war schwächer. Das Reich des Königs des Nordens, das seleukidische Reich, das war stärker. Und wir lernen, dass die teils aus Eisen, teils aus Ton waren. Das bedeutet, teils wird es stark sein, teils zerbrechlich. Und dass du mit das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich durch Menschensamen mischen. Das heißt, es wird ein Versuch bestehen, diese zwei Teile des ehemaligen großen Alexanderreiches wieder zu vermischen, zu vereinigen. Und das macht man, damals hatte man einen sehr klugen Gedanken, das nannte man Heiratspolitik. Das heißt, man nimmt einfach den Königssohn und vom König des Nordens oder umgekehrt die Tochter vom König des Nordens und verheiratet sie mit dem Sohn des Königs vom Süden. Und wenn die eine Hochzeit schließen, dann gehören beide Reiche zusammen. Und wunderbar, wir haben das große, herrliche Alexanderreich wieder, so wie es war. Das war dieser Gedanke. Heiratspolitik. Übrigens, die Österreicher, die haben immer mit Heiratspolitik ihre Reiche vermehrt in der Geschichte. Also die waren auch so schlau, möchte ich sagen. Ja, weiter. In Daniel Kapitel 11, Vers 6. Und nach Ende von Jahren werden sie eine Allianz schließen und die Tochter des Königs des Südens wird kommen zu dem König des Nordens, um eine Ausgleichung zu machen. Aber sie wird die Macht nicht behalten und es wird nicht bestehen noch seine Macht und sie wird dahingegeben werden samt ihrem Gefolge und ihrem Vater, der sie unterstützt hat. Also wenn wir Kapitel 11 einfach weiterlesen, gerade so wie es da steht, dann erfahren wir Heiratspolitik. Die Tochter von dem König des Südens heiratet den Sohn von dem König des Nordens und jetzt hofft man sich, das Land zu vereinigen. Genau wie in Daniel Kapitel 2 geschrieben, sie werden sich nach Menschensamen vermischen. Aber in Daniel Kapitel 2 lesen wir, die können sich nicht vermischen. Warum? Weil sich Eisen und Ton nicht vermischen kann. Es wird nicht gelingen. Und was lesen wir in Daniel 11? Es wird nicht gelingen. Daniel 11, Vers 6 immer noch, in der Mitte. die wird kommen, also die Tochter übrigens, die hieß Berenike. Der König vom Süden hieß Ptolemaios der Zweite, der König vom Norden, der hieß Antiochos der Zweite. Die haben also ihre Kinder verheiratet und die wird kommen zu dem König des Nordens, um eine Ausgleichung zu machen, aber sie wird die Macht nicht behalten und es wird nicht bestehen. Dieses Vereinigte Reich funktionierte nicht. Es funktionierte nicht. Die Berenike wird dahin gegeben werden, die Tochter dort, die, es war so, Sie müssen sich das nicht merken, aber ich erzähle Ihnen von der Geschichte, weiß man, wenn man die Geschichtsbücher liest, das war so, der König des Nordens war schon verheiratet. Seine Frau hieß Laodike. Und er hat, und jetzt hat er seine Frau weggeschickt und hat die Berenike vom König des Südens geheiratet. Und da hat man gedacht, jetzt ist das Reich vereint. Und kurze Zeit gab es ein riesengroßes Alexanderreich. Aber die Laodike war eifersüchtig und die hat den Antiochos den Zweiten vergiftet. Und da war der Antiochos der Zweite tot und die Berenike musste um ihr Leben laufen. Und schließlich wurde die Berenike auch noch, hat sie auch noch erwischt und so ist die Berenike auch gestorben. Und zu Ende war der Traum vom großen Alexanderreich. Es hat nichts funktioniert, es hat nicht funktioniert, es ist nicht gelungen. Genauso wie man Eisen und Ton nicht mischen kann. Und dann lesen wir weiter, ein paar Jahre später, in Vers 17, lesen Sie mit mir Daniel 11, Vers 17. Und er, der König des Nordens, ja, das war diesmal jetzt schon der Antiochos der Dritte, er wird sein Angesicht darauf richten, zu kommen mit der Heeresmacht seines ganzen Reiches und Schlichtung wird er mit ihm zu Wege bringen, mit dem König des Südens. Also er kommt mit einem großen Heer nach Ägypten und es gibt einen Friedensvertrag mit Ptolemaios dem Fünften. Und die Tochter der königlichen Frauen, das ist jetzt die Tochter der Frauen des Antiochos des Dritten, die hieß Kleopatra im Jahre 193, da gab es eine Hochzeit. Die Tochter Kleopatra, die wird er ihm geben, also der König des Nordens, vom Seleukidenreich, gibt jetzt dem König des Südens seine Tochter, aber nur, um den König des Südens ins Verderben zu stürzen. Aber sie, Kleopatra oder das Reich, es wird keinen Bestand haben und es wird nicht gelingen. Nun, das war so, er dachte sich, wunderbar, jetzt verheiraten wir die Kinder und jetzt haben wir wieder das große Alexanderreich, jetzt haben wir die große Macht vereinigt, es hat nicht funktioniert. Denn Kleopatra hat nicht zu ihrem Vater gehalten, sondern zu ihrem Ehemann. Und somit haben sie sich abgespalten von dem Nordreich und haben wieder ihr Südreich gegründet. Und aus war der Traum vom Vereinigten Reich. Das heißt, immer wieder Heiratspolitik und man versucht durch Menschensamen, also durch die Kinder, die Königskinder, sich zu vermischen und es funktioniert nicht. Genau wie in Kapitel 2 beschrieben. Wenn ich jetzt das jetzt kurz auf der Karte zeigen darf, nach dem Reich von Alexander dem Großen gab es eine Reichsteilung. Alexander starb im Jahre 323 vor Christus und einige Jahre später haben die Feldherren des mächtigen Königs Alexander, die haben sich das Reich aufgeteilt. Aber die waren alle sehr egoistisch, jeder wollte das Reich ganz für sich alleine haben, da haben sie gegeneinander gekämpft. Alle vier, es waren vier große Feldherren, eigentlich war noch ein fünfter da, der hieß Antigonus. Und wenn Sie hier auf die Karte schauen, sehen Sie, ein gewisser Kassander bekam Griechenland, ein gewisser Lysimachus bekam Makedonien, später noch einen Teil von der Türkei, ein gewisser Antigonus bekam die Türkei, die heutige Türkei und noch weitere Länder da. Und ein gewisser Seleukos, den kennen wir schon, der bekam den größten Teil bis nach Indien fast. Und der Ptolemäus bekam Ägypten. Und weil dieser Antigonus so stark war und die anderen vier Angst haben, der wurde immer mächtiger, haben sich die anderen vier zusammengetan und haben gegen den Antigonus gekämpft. Und schließlich ist der Antigonus gestorben. Und was war dann? Dann wurde das Reich in vier Teile geteilt. Sie sehen hier der große gelbe Teil. Das ist das Reich der Seleukiden, wir schreiben mittlerweile das Jahr 301, die Kämpfe gingen insgesamt 22 Jahre lang haben die gekämpft um das Reich. Also hier die Seleukiden, das große Gelbe, dann das Dunkelblaue, das sind die Ptolemäer, das ist Ägypten, wenn Sie das erkennen können. Und das Lysimachos, das ist das, wo die Türkei ist, das ist der herrschte nur 20 Jahre und dann wurde er verschlungen von den Seleukiden. Ja, und dann blieb noch der Kassandros in Griechenland übrig. Kassandros und Lysimachos waren von geringer Bedeutung. Lysimachos sein Reich wurde bald verschluckt vom Seleukidenreich. Und so haben wir, was bleibt übrig? Es bleiben zwei Reiche übrig. Hier auf dieser Karte, jetzt sind wir noch 20 Jahre weiter in der Geschichte, im Jahre 281. Sehen Sie mal das Rote Reich, das war das Seleukidenreich, das Reich des Königs des Nordens. Und das Grüne Reich ist das Reich des Königs des Südens. Und diese beiden, stellen Sie sich mal vor, würden diese beiden sich vereinen, dann hätten wir das ganze Alexanderreich wieder hergestellt. Und genau das wollte man. Dass man wollte dieses Großreich wieder erreichen und deshalb die Heiratspolitik. Aber das ging nicht und ging nicht und ging nicht. Dann haben sie sich bekriegt, jahrzehntelang, der Sohn des Königs und der Sohn vom Sohn des Königs gegen den anderen Sohn vom Königs und gegen den Sohn des Sohnes des Königs. Und sie haben sich bekriegt und es gab nie einen Frieden, es gab nie ein Großreich. Es blieb gespalten, dieses vierte Weltreich, bis zu seinem Untergang. Wann ging es unter? Nun, wir erfahren, wenn Sie die Geschichte weiterverfolgen würden, das steht jetzt nicht so in Daniel 2, aber wir wissen aus der Geschichte, dass das Seleukidische Reich, das ist große Gelbe oder Rote, das wir vorher gesehen haben, schauen Sie, was passiert. Das wurde zerstückelt und im Jahre 180, beziehungsweise vor allem ab dem Jahr 164, wurde es immer schwächer und schwächer und schwächer und es wurde dann nur noch ein kleines Reich. Später kamen die Römer im Jahre 63, also 100 Jahre später kamen die Römer und haben das ganze Reich eingenommen. Es gab kein Seleukidenreich mehr, sondern eine römische Provinz Syrien. Also wenn ich jetzt, das war jetzt Geschichte, Sie dürfen das gerne vergessen, aber ich wollte nur zeigen, wie sich das geschichtlich entwickelt hat. Und jetzt schauen wir das nochmal die Zusammenfassung an. Wir haben also vier Reiche. Das erste ist das Babylonische Reich, 605 bis 539 vor Christus. Das zweite ist das Medo-Persische Reich, 539 bis 333 oder manche sagen 331, einfach ungefähr 333 vor Christus. Dann war das makedonische Griechenreich, das griechisch-makedonische Reich Alexanders, 12 Jahre, vom Jahr 333 bis zum Jahr 323, eigentlich 334, aber das ist jetzt nicht so wichtig, ungefähr 12 Jahre. Und dann nach Alexanders Tod gab es eine Zeit lang gar kein Reich, da haben sie sich bekämpft, aber zum Schluss entwickelt sich ein geteiltes Reich, das Reich des Königs des Südens und das Reich des Königs des Nordens. Und diese Reiche blieben bestehen in ihrer Macht bis zum Jahre 164. Und dann zerfielen sie mehr und mehr und kamen mehr und mehr unter die Herrschaft der Römer. Und schlussendlich im Jahr 63 war dann der letzte Rest des Seleukidischen Reiches verschlungen von den Römern. Jetzt kommt aber der Höhepunkt. Wir sind ja noch in Daniel Kapitel 2. Darf ich noch mit Ihnen lesen? Daniel 2, Vers 44. Aber zur Zeit jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht zerstört werden wird. Und das Königtum wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es selbst wird alle diese Königreiche zermalmen und vernichten, aber es selbst wird ewiglich bleiben. Wie du gesehen hast, einen Stein ohne Hände vom Berge losgerissen, der das Eisen, das Erz, das Ton, das Silber und Gold zermalmte, so hat der große Gott dem König kundgetan, was nach diesem geschehen wird. Der Traum ist gewiss und seine Deutung ist zuverlässig. In den Tagen jener Könige, die Könige, das waren vier, Babylonien, Medo-Persien, Makedonische Reich und König des und geteiltes Reich. Diese vier Könige repräsentieren vier Königreiche. Also in den Tagen jener Königreiche, können wir übersetzen, in den Tagen jener Königreiche wird der Gott des Himmels sein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht zerstört werden wird. Das war in dem Traum so dargestellt, dass ein Stein kam und zerschlug den ganzen Koloss, die ganze Statue, an den Füßen hat er hingeschlagen. Und wenn man eine Statue an den Füßen trifft, und die Füße sind sowieso wackelig, die sind nämlich aus Eisen und aus Ton vermischt, die sind ganz schlecht, die Füße. Jedenfalls, er trifft auf die Füße und der ganze Koloss fällt nieder und alles ist kaputt. Das war der Traum. Und Daniel sagt, das bedeutet, dass der Gott des Himmels in der Zeit jener Könige, Babylonien, Medo-Persien, Makedonien und geteiltes Reich danach, dass der Gott des Himmels in den Tagen jener Könige ein Gericht schicken wird. Er wird diese Königreiche zermalmen und dann wird er ein Königreich aufrichten, ein ewiges. Der Traum, im Traum wird das so dargestellt, dass der Stein den ganzen Koloss mit einem Schlag alles zerstört. Nun, wir wissen selber, dass das Babylonische Reich wurde von den Medo-Persern zerstört. Das Medo-Persische Reich wurde von den Makedoniern zerstört. Und das Makedonische Reich, das ging deshalb unter, weil der König gestorben ist. Und die zwei an, und dann haben sich die Feldherren gegenseitig Kriege geführt und schlussendlich ist das Reich an die Römer gegangen. Das heißt, in der geschichtlichen Erfüllung sind diese vier Reiche nacheinander zerstört worden, aber Gott war es, der sie zerstörte. Gott hat Babylon zerstört, Gott hat Medo-Persien zerstört, Gott hat Alexanders Reich zerstört und Gott hat das geteilte Reich zerstört. Gott war der, der dahinter stand. Und es war der Stein von außen. Das heißt, Gott selber richtet mit übernatürlicher Macht sein Reich auf und er zerschlägt vorher alle diese vier Reiche. Ja, und was kam dann? Dann wurde ein Kind in Bethlehem geboren. Ein Kind. Ein Nazarener. Was hat er gemacht? Der ist in Israel herumgegangen und hat gesprochen. Was hat er denn gepredigt? Was war denn seine Botschaft? Das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Bereitet euch vor, tut Buße, glaubt an das Evangelium. Jetzt wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten. Ein ewiges. Und was war die Hauptbotschaft des Herrn Jesus? Was war das Hauptthema 3 Jahre lang mit den Jüngern? Worüber haben sie geredet? Was war das Thema? Das Reich Gottes. Das Reich Gottes. Im Alten Testament, wissen Sie, im Alten Testament wird das Kommen Jesu Christi als ein Kommen gesehen. Das Alte Testament gibt uns wie eine verkürzte Perspektive. Wie wenn man, wissen Sie, wenn man in Zürich steht und in die Schweizer Berge hineinschaut, dann sieht man die Glarner Berge, dann sieht man einen Block, ich kann Ihnen später mal ein Foto zeigen, dann sieht man einen Block und man denkt, diese Berge, das sind ist eine Bergkette. Und wenn man dann mit dem Auto hinfährt und schaut, wo ist denn die Bergkette, dann findet man keine. Das sind nämlich Berge hintereinander, die schauen von der Ferne so aus, als ob sie eine Bergkette sind. Und genauso ist es in der biblischen Prophetie. Wenn man weit in die Zukunft blickt, dann sieht er den Herrn Jesus, wie er sein Königreich aufrichtet, aber er sieht nicht die Täler dazwischen. Er sieht eine Bergkette. Er sieht einfach das vollendete Königreich Jesu Christi. Das, was also hier geoffenbart wird, ist das Reich Gottes. das kommt nach den vier zerschlagenen Reichen. Und alle diese vier Reiche wurden zerschlagen, ehe der Menschensohn Jesus Christus auftrat. Was lernen wir? Wir sind am Ende. Was lernen wir? Wir haben hier fünf Lektionen aus diesem Kapitel. Erstens, wir haben es hier zu tun mit einer Folge von vier großen Reichen. Es gibt also nicht ein kontinuierliches Königreich bis zum Ende. Es sind vier Reiche hintereinander. Zweitens, kein politisches Reich ist stabil. Sie sind groß, sie sind kolossal. Sie schauen sogar schön aus, das erste das Haupt von Gold, das Brust von Silber und so weiter. Sie sind außergewöhnlich und manche Menschen sind sogar sehr intelligent, aber sie sind nicht stabil. Der ganze Koloss steht auf Füßen, die sind aus Eisen und Ton vermischt und das ist gar nicht stabil. Wenn man da ein bisschen ankommt, stürzt das Ganze zusammen. Das heißt, die politischen Systeme der damaligen Zeit waren nicht stabil und wir können etwas lernen für heute auch. Meinen Sie, dass die politischen Systeme heute stabiler sind als die Reiche damals? Nein. Die politischen Systeme sind nicht stabil. Die politischen Staaten und Königreiche, was es gibt, sind nicht stabil. Alle zerfallen nacheinander. Es gab noch viele Reiche. Es gab in der Geschichte zum Beispiel das Reich des Genghis Khan. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, Mongolen oder jedenfalls oberhalb von China, nördlich von China. Ein Riesenreich. Dann gab es das Chinesische Reich, dann gab es Japaner, in Europa gab es verschiedene Reiche, das Reich Karls des Großen und andere Reiche. Ist irgendeins geblieben? Sie sind alle nacheinander zusammengestürzt. Politische Reiche sind nicht stabil. Drittens, die Reiche nehmen an Qualität ab. Das erste ist Gold, dann Silber, dann Bronze und dann Eisen und Ton. Wertloser, zum Teil härter, sittlich schlechter. Nicht, dass es linear, also immer sukzessive schlechter wird, aber im Großen und Ganzen betrachtet wird es schlechter. Und eigentlich stellen wir heute dasselbe fest. Bis zum heutigen Tag werden die Reiche schlechter und die Herrscher dieser Reiche werden moralisch auch nicht besser. Viertens, keine Herrschaft währt länger, als Gott es haben will. Er bestimmt die Dauer des Reiches, er bestimmt die Ausdehnung des Reiches, er begrenzt die Amtszeit der Könige. Und jene vier Reiche werden allesamt zerschlagen. In der Geschichte hintereinander, im Traum war es wie einmal auf einmal, ja klar. Aber in der Geschichte war das dann hintereinander geschehen. Und die letzte Lektion hier, Gottes Reich ist nicht aus den politischen Reichen, entwickelt sich nicht aus den politischen Reichen heraus, sondern Gottes Reich kommt von außen. Gott bricht von der Ewigkeit, von der jenseitigen Welt herein in unsere Welt, um sein Königreich aufrichten. Und sein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn sein Reich von dieser Welt gewesen wäre, dann hätten seine Engel damals gekämpft, als er den Pilatus ausgeliefert worden war. Aber nun ist sein Reich nicht von dieser Welt. Er baut ein ewiges Reich, ein jenseitiges Reich. Allein die Tatsache, dass es ewig dauert, sollte uns schon klar machen, dass dieses Reich nicht auf dieser Erde, wie wir sie hier heute kennen, aufgerichtet wird. Wir schließen mit dem letzten Versen hier in Vers 46, da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel und befahl, man solle Speisopfer und Rauchwerk darbringen. Und der König antwortete dem Daniel, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, denn du vermochtest dieses Geheimnis zu offenbaren. Wir wollen hier schließen. Morgen kommt die Fortsetzung in Kapitel 7. Vielleicht stehen wir auf zum Gebet.